Der Herr ist immer Gott, haben wir gesungen. Jesus Christus ist unser Gott. Was ist passiert, bevor Jesus Christus gen Himmel gefahren ist? Wer kann mir die Frage beantworten? Es ist viel passiert. Aber was waren denn die letzten Worte von Jesus Christus? Kennt jemand dieses Missionsbefehl, was er gegeben hat? Wenn wir das vergessen haben, dann das möchte ich gerne, dass wir uns das erfrischen in unserem Gedächtnis. Und ich bitte dann Schwester, dass sie das uns projiziert. Letzten Vers vom Matthäus-Evangelium. Wie viele Kapitel gibt es im Matthäus-Evangelium? Meldet euch.
28.
Sehr schön, sehr gute Kenntnisse. Und die letzten Worte waren von Jesus, ja? Jesus, ja? Und das, was zuletzt gesagt worden ist, möchte ich gerne, dass wir das zusammen lesen in drei Sprachen. Das letzte Vers vom letzten, das Ganze zum Schluss. Ganz genau. Also jetzt wissen wir, dass im 28. Kapitel auch 20 Verse sind. Und sie halten, das haben passiert, ist die, ja? Und sie halten, lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und sie, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Bis an, in andere Übersetzung, Pluto übersetzt, bis ans Ende, Weltende, ja? Ich bin bei euch alle Tage. Das Thema, was ich anbieten möchte, das wir zusammen betrachten wollen und besprechen wollen, ist ein sehr praktisches Thema. Für jeden Christ. Sehr, sehr praktisches Thema. Und eine Frage. Wenn wir eine Beziehung mit jemandem haben, was ist das Wichtigste in der Beziehung? Zum Beispiel
Vertrauen.
Vertrauen, ja, okay.
Liebe,
sag schon, gibt es noch? Treue. Das nächste? Ja? Was ist das Wichtigste in der Beziehung?
Glauben.
Ja?
Gemeinschaft.
Ja, Gemeinschaft. Wir haben alle hier unter uns Beziehung. Wir haben alle hier Gemeinschaft. Wir haben uns versammelt, um Gemeinschaft miteinander und mit Gott zu haben. Wenn ich verheiratet bin und mit meiner Frau in einem Zimmer bin, was machen wir da zusammen? Wir sprechen oft. Es ist normal, wenn zwischen zwei Menschen die Beziehung aufgebaut wird, dass die Menschen miteinander reden. Und das ist wichtig. Es gibt wahrscheinlich manchmal harte Themen, die man lieber sein lassen will, aber es gibt auch Themen, die man einfach miteinander genießen darf. Aber wichtig ist, dass wir reden. Und das Thema, was ich möchte anbieten, das ist 1. Thessaloniker 5, 17. 1. Thessaloniker 5, 17. Gibt es eine Verbindung zwischen das und 1. Thessaloniker 5, 17? Ja, betet ohne Unterlass. In Russisch würde ich übersetzen mit meinen eigenen Worten. Ständig. Also ohne Unterbrechen. Also das klingt in Russisch so, als ob ich 24 Stunden am Tag bete. In Deutsch ohne Unterlass. Ich bin nicht so mächtig in Deutsch. Was heißt eigentlich ohne Unterlass? Kann mir jemand helfen? Ohne Unterbrechen kann das...
Man lässt es nicht sein, also man macht es auch 24/7.
Ah, sehr schön. Dann stimmt das doch überein. Wunderbar. Welche Verbindung hatten den vorigen Vers und diesen Vers? Könnt ihr mir das irgendwie helfen? Gibt es eine Verbindung? Also in dem vorigen Vers haben wir gelesen, ich bin bei euch, ich bin mit euch. Und hier haben wir betet. Wenn wir das zusammenbringen, heißt es, wenn Jesus Christus mit mir da ist, dann spreche ich auch mit ihm. Und das Thema ist einfach Gebet. Was ist ein Gebet? Gebet ist, wenn ich mit meinem Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist spreche. Eine Frage, noch eine Frage. Es ist nicht die erste schon, ja. Es sind mehrere Fragen, die ich heute immer wieder stelle. Muss ein Christ beten oder nicht?
Soll.
Wer ist dafür, um Ja zu sagen?
Ja.
Noch eine Frage, die rausfließt aus dieser Frage. Ist es eine Pflicht für Christen zu beten?
Ja. Das ist kein Problem, das ist ein Bedürfnis.
dürfen. Okay, interessant, ne? Als ich umformuliert habe, ist die Antwort schon anders. Also ich habe zuerst gefragt, muss ein Christ? Ja, wir waren alle da. Ja klar, muss er. Und wenn ich das stelle, als ob das eine Pflicht wäre, da zweifeln wir. Und das ist auch richtig so. Weil es ist eigentlich keine Pflicht, sondern es ist ein Privileg. Gibt es in Deutsch das Wort Privileg? Ja. Also, wenn ich das nicht machen muss, sondern ich darf das machen. Ich darf mit meinem Gott sprechen. Er hat es möglich gemacht. Als Jesus Christus auf Golgatha gekreuzigt war, war ein Erdbeben. Ein außergewöhnlicher Erdbeben und Vorhang im Tempel, wo ein Priester nur einmal im Jahr da reingehen durfte, ist zerrissen. Und Allerheiligste ist zugänglich geworden für jeden Menschen. Und wir leben in dieser Zeit, wo jeder von uns, egal ob man gläubig ist oder nicht gläubig, es ist sehr oft, dass ungläubige Leute, wenn die in richtiger Not stecken, dass die anfangen, Gott anzurufen. Solange es eine Pflicht für mich ist, es ist schlimm. Ich muss das, oh, schon wieder muss ich beten. Ne? Und wenn ich das so ansehe, dass es ein Privileg ist, es ist ein praktisches Thema, habe ich schon erwähnt. Wie praktisch bete ich? Wenn ich jetzt anfange zu sprechen, wie viele Stunden oder wie viele Minuten wir investieren für das Gebet, dann haben wir jeder wahrscheinlich ein Problem mit Gewissen. Ja, vielleicht jemand, der stundenlang betet am Tag, der hätte dann vielleicht das Problem nicht. Ich habe vor kurzem mit meinem leiblichen Bruder das Thema gehabt und er hat mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich, wie denkst du? Und wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt und ich kam zu einem Punkt, das Gebet besteht aus vier Teilen. Jemand würde sagen drei, aber ich würde einfach vier nennen. Erstens, Anbetung. Hinknien. Wie ein König. Wenn du zum König kommst, früher war das einfach knien vor ihm. Auf die Knie gehen vor ihm. Anbeten oder sich beugen. Das gehört schon zum Gebet. Alleine die Frage der Haltung, wie ich mich verhalte im Gebet. Zum Beispiel, es ist bei uns normalerweise, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn wir vom Essen beten, wir stehen immer auf. Also bei uns in der Familie machen wir das so. Und ich habe aber auch oft, ich möchte die anderen nicht richten, die das so machen, das ist in Ordnung, dass man vor dem Tisch, bevor man betet, einfach sitzen bleibt und Hände faltet oder einfach so betet. Ich fühle mich unwohl, weil die Bibel lehrt, sogar wenn ein Älterer reinkommt, musst du aufstehen. Das sagt die Bibel im Alten Testament. Und wenn er selbst Gott ist, dann möchte ich nicht auch sitzen. Ein Beispiel dazu. Ein Pastor in Kasachstan erzählt, er hatte in der Nacht, wurde er geweckt vom Heiligen Geist. Und Geist sagt zu ihm, einfach im Gedanken, betet jetzt. Er sagt, oh, das ist jetzt so warm im Bett. Ich bleibe wie David. David ist auch, war im Bett und hat gebetet. Er war im Liegen, im Zustand vom Liegen hat er gebetet. Und dann sagt er im Gedanken, nein, du stehst auf, ziehst dich an, gehst auf die Knie und betest. Und in diesem Kapitel, im Thessalonikerbrief, lesen wir, dass der Geist dämpft nicht. Und er hat es einfach das gemacht. Er ist aufgestanden, hat sich angezogen, ist auf die Knie gegangen und hat einfach gebetet, Herr, du hast mir diesen Gedanken jetzt geschickt und ich möchte einfach vor dir dich anbeten. Und dann plötzlich, als er noch im Gebet war, klingelt das Telefon und dann klingelt in die Tür jemand und da kommt ein Kind, 12, 14-jähriges, ich weiß nicht mehr den Alter, und sagt, Onkel Franz, helfen Sie uns. Unser Papa hat unsere Mama ins Krankenhaus gebracht. Und dann ist er gekommen, die Familie, die Kinder hat beruhigt, dann hat er angerufen den Bruder und Bruder sagt, als er den angerufen hat, den Bruder, ja, heute in der Nacht, meine Frau ist fast gestorben. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder passiert, dass sie am Leben geblieben ist. Und der Franz, Pastor sagte, oh, wie schön ist es, dass ich mich angezogen habe, auf die Knie gegangen bin in dem Moment. Weil wie peinlich wäre es mir, wenn ich erfahren hätte, ja, vielleicht Gott hatte die Frau verschont und doch noch am Leben gelassen, aber wie peinlich wäre es mir, wenn ich einfach im Bett geblieben bin, wenn in dem Moment, wo mein Bruder und seine Frau fast gestorben ist. Das ist ein Beispiel der Haltung. Und diese Anbetung, Art der Anbetung, es ist wichtig, zum Beispiel mindestens zweimal am Tag, bevor ich aus dem Haus rausgehe oder wenn ich aufgestanden bin, auf die Knie zu gehen, vielleicht nicht 10 Minuten oder 20 Minuten auf dem Knie zu stehen, vielleicht 30 Sekunden auf dem Knie zu bleiben. Und am Abend, bevor ich ins Bett gehe, auch 30 Sekunden auf die Knie gehen und von unserem Herrn anbeten. Und das ist schon Gebet ohne Unterlass. Das ist schon der erste Hauptpunkt, was ich nennen möchte, merkt uns an. Auf die Knie vom Herrn gehen. Zweiter Punkt, Vers 18, Thessaloniker 5, 18. Das gehört auch zum Gebet. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Was passiert normalerweise im Gebet? Herr, gib her, gib, gib, gib tägliches Brot, ich brauche, erhöre mich. Es ist wichtig, dass ich einfach mit Danken anfange. Ich habe jetzt für uns alle eine Aufgabe. Nennt, aber nicht laut in sich, 5 Dinge, für die ich im Gebet danken würde. Wir machen das vielleicht zusammen. Oder geht's los mit dem Telefon, ja? Das Telefon wird ausschalten, ne? So, ich habe meins auch auf stumm geschaltet. 5 Dinge, für die ich danken würde. Helft mir einfach. Einfach so rausrufen, zum Beispiel.
Nahrung und Bedeckung.
Genau, das wäre auch mein Punkt. Ja, körperliche Bildung, Bekleidung, Essen, das ist wichtig. Zweiter Punkt, für die...
Dass niemand einen Unfall hatte unterwegs.
Ja, dass ich keinen Unfall hatte. Dann weiter.
Danke, dass wir noch heute die Sonne sehen.
Genau, dass wir überhaupt leben. Ja, sind sehr viele. Aber ich denke mal, ja, kein Unfall, dass ich sehe, das könnte man vereinen. Das ist fast ein Gedanke. Danken für meine Arbeitsstelle. Danken für... Wofür könnte ich noch danken?
Kinder.
Ja, dass ich Kinder, dass ich die Familie habe. Wie interessant. Es gibt wirklich viel, wofür ich danken kann. Im Gebet zuerst danken für alles. Aber in einer Predigt habe ich gehört, das ist zu wenig. Das Wichtigste alles eigentlich, wofür ich danken darf, das ist Opfer von Jesus Christus. Er hat mich gerettet. Er ist mein Heiland. Das ist das Wichtigste, wofür ich danken kann. Wie dieser Prediger auch, Franz. Ich nehme einfach gerne Beispiel von ihm. Ich habe von seiner Predigt mitbekehrt, deswegen. Er hat gesagt, es gibt bei vielen Christen eine Krankheit. Beten 3-mal oder 4-mal am Tag. Ich nenne das Krankheit. Wisst ihr warum? Nur vom Essen. Das ganze Gebet nur vom Essen. Aufstehen, Gott segne diese Speise, Amen. Oh, bitte mal lautlos machen, also das... Da komme ich raus einfach aus dem Thema. Wo war ich? Ah genau, vom Essen beten. Beim zweiten Gebet, Gott segne diese Speise. Beim dritten Mal, Gott segne diese Speise. Aber wenn ich nur 3-mal gegessen habe, dann habe ich 3-mal am Tag gebetet und nur für das Essen. Das ist natürlich ein bisschen armselig. Ja? Das ist etwas zu wenig für einen Christ. Nur fürs Essen, wie der Prediger sagt, damit ich nicht mich ersticke beim Essen oder damit ich schlechtes Essen nicht esse, damit ich mich wohlfühle, mehr nicht. Also nur egoistisches Beten eigentlich. Aber danken, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dass er mich von der Sünden befreit hat, dass er mich so liebt, dass er mir meine Frau gegeben hat, dass er mir die Kinder anvertraut hat. Ich danke dir, Herr, für die. Ich bitte und auch für die Familienangehörigen beten, für die Nöte von anderen beten. Wie so viele Sachen gibt, außer nur fürs Essen beten. Aber fürs Essen betet auch, das ist auch wichtig. Bloß nicht nur, das möchte ich betonen. Nicht nur fürs Essen. Okay, der dritte Punkt ist bitten. Also das ist erst an der dritten Stelle, wenn ich was von Gott will. Bevor habe ich schon mich kniet, gebeugt. Danach habe ich mich bedankt beim Herrn. Und erst dritter Punkt kommt, dass ich um die Leute bitte. Da muss ich jetzt uns nichts beibringen. Das wissen wir gut, wie das geht. Wenn wir überhaupt in unserem Leben nicht wirklich beten, sobald die Not kommt, dann gehen wir schon, dann beten wir schon. Das ist immer so. Das ist normal. Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, weil das ist schön, dass wir brauchen Hilfe. Das ist schön. Sonst würden wir keine Hilfe brauchen. Das wird dann auch nicht so gut sein. Und der letzte Punkt, Römerbrief, Kapitel 8, 26, der vierte Punkt. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechenden Seufzen. Oh, wie wichtig ist es, ein Gebet richtig zu beenden. Zum Beispiel, man geht auf die Knie, man schießt diesen Gebet los, man sagt Amen, steht auf und geht. Ist das richtig? Das ist schon etwas, da fehlt das hier dann. Wenn du schon gebetet hast zu Ende, das ist jetzt praktisches Teil. Sagst Amen und bleib noch eine, zwei, drei, fünf Minuten auf den Knien. Und seufze einfach vor Gott. Dass der Geist einfach weiterbetet. Vielleicht einfach in Gedanken. Vielleicht einfach so warten. Vielleicht sagt Gott irgendwas zu dir. Und oft passiert das so, dass wie ein Kind oder wie ein Mensch zu Gott spricht, dann gesprochen und dann dreht sich um und geht weg. Und Gott schaut, warte doch mal, ich will dir was sagen. Ich möchte dir jetzt was sagen, du drehst dich um und gehst weg. Also einfach ruhig noch den Moment genießen. Im Gebet. Einfach diese Stille genießen, das ist wichtig. Eine praktische Frage, wie lange soll ich beten? Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich denke, ich investiere in der Zeit, jetzt bete ich meinem Herrn. Ich sage alles, was auf meinem Herzen. Ich gehe einfach in ein Zimmer, Kämmerlein, schließe die Tür zu, nehme mein Handy, gucke auf die Uhrzeit. Es sind 8.05 Uhr. Ja, früh. Lege ich mein Handy und gehe auf Knie. Und dann erzähle ich alles. Alle meine Nöte. Ich danke für alles. Ich bitte so lange, ich denke mal, Mensch, da sind bestimmt jetzt 15 Minuten vergangen. Nehme ich das Handy wieder, 8.09. Also ich habe 4 Minuten gebetet. Das ist normal. Ich soll jetzt keine Gewissensbissen da haben. Ich habe gebetet, was ich auf dem Herzen habe. Im Gebet wird die Zeit einfach angehalten. Das habe ich festgestellt. Ach ja, wenn ich zur Arbeit mich eile und dann auf die Knie gehe und denke mal schnell, 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 dann ist es natürlich anders. Dann vergeht natürlich umgekehrt. Dann werden 10 Minuten vergehen. Denke ich zumindest so. Aber wichtig ist, das einfach machen. Egal, wenn das sogar 4 Minuten sind. Und 2 oder 3 Mal am Tag 4 Minuten. Das ist schon mal was. Das ist schon mal ein guter Anfang für Gebetsleben. Erster Samuel. Jetzt muss ich sagen, für russisch sprechende Bibel. Erste Könige. In Deutsch ist das 1. Samuel. Wer das hat? 12.23. 12.23. Und ein Gedanke davon möchte ich nehmen. Es sei aber auch ferne von mir. Das bleibt von mir ferne. Mich also an dem Herrn zu versündigen, er nennt das Sünde, das was nächstes geschrieben ist. Dass ich ablasse, dass ich das weglasse, ablassen sollte, für euch zu beten und auch zu lehren den guten und richtigen Weg. In Russisch. Ja, genau. Ich möchte nicht sündigen, indem ich aufhöre zu beten für euch. Wenn Prophet Samuel das nennt so, dann ist es vielleicht so, dass wenn ich nicht bete, dann sündige ich. Vielleicht wenn ich im Kontext betrachte, es ist aber zumindest ein Schatten, dass wenn ich nicht im Gebet mich befinde, dann bin ich ganz nah am Sündigen oder bin schon bereits dabei. Ja, ich möchte langsam schließen und natürlich Predigt über Gebet wird nicht vollständig sein, wenn wir uns nicht wenden an das, was Jesus Christus gelehrt hat. Er hat uns beigebracht, wie man betet. Vater unser, Matthäus Evangelium Kapitel 6, und da sind 6 Verse, ne? Vers 9, 10, 11, 12, 13. Lass uns einfach dieses Gebet lesen. Vielleicht kann jemand Augen zumachen und auch auswendig lesen. Aber lass uns einfach lesen diesen Vers. So sollt ihr nun also beten. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Uns heute, unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wir auch viel vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet. Ich habe versucht, jedem Vers einen Namen zu geben. Und so könnte ich für mich Bausteine für mein Gebet auflegen. Erstens, Preis und Lob. Gepriesen sei Herr. Das ist ein Anfang für Gebet. Erster Baustein. Zweiter, Wille Gottes geschehe. In was? In welchen Sachen? In das, was mich, welche Situation ich mich befinde, egal was ich jetzt machen muss. Hauptsache, ich handle so, dass der Wille Gottes geschehe. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt. Was sagt er dann? Ja, genau. Eigentlich das, was schon die Brüder genannt haben. Mein leibliches Zustand. Mein Essen, meine Bekleidung. Tägliches Brot. Das ist dritter Punkt. Vierter Punkt. Vergebung. Erstmal danken für die Vergebung, dass er das möglich gemacht hat auf Golgatha. Und dann auch, dass ich vergeben kann, falls ich nicht in Vergebung lebe. Fünfter Punkt. Behüte. Behüte vom Bösen. Habe ich jetzt einen Punkt gelassen, ja? 1, 2, 3, 4, 5. Da waren 6 Verse. Und ich habe jetzt 5 Punkte. Okay, dann lassen wir die 5 Punkte. Für unsere Bausteine unseres Gebeten. Also, preisen und loben. Wille Gottes. Brot. Mein Befinden, mein Zustand, meine Gesundheit. Ja, 5 Verse sind. Ah, deswegen. 5 Verse sind das. Genau, deswegen 5. Also preisen und loben, Wille Gottes, das Brot, auch mein Zustand, meine Gesundheit, dann Vergebung den anderen und auch, dass mir vergeben worden ist und dann, dass der Herr mich behütet. Und vor allem Dinge vom Bösen. Dass ich, wenn ich in Versuchungszeit stecke, dass Herr mich davon rettet. Dass Herr mich als Christ bewahrt. Dass ich das Ziel erreiche. Und das Ziel ist das ewige Jerusalem. Wir werden jetzt zusammen beten.